ARD.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. And it will take me no longer than one day.
Donald Trump behauptet, den Krieg in der Ukraine innerhalb eines Tages beenden zu können. Viele in der Ukraine befürchten aber, dass er die umfangreiche amerikanische Militärhilfe einstellen könnte, wenn er zum Präsidenten gewählt wird.
Wir schauen heute im Podcast auf die Wahl in den USA und darauf, was die Menschen in der Ukraine, Russland, aber auch Israel für Erwartungen an die jeweiligen Kandidaten haben.
Und wir werfen einen Blick auf die Situation im Nahen Osten. Es gab neue Angriffe im Gazastreifen, aber auch Raketenbeschuss der Hisbollah auf Israel.
Außerdem berichtet unser Korrespondent Moritz Behrendt aus dem Libanon, wo laut dem Gesundheitsministerium schon mehr als 3000 Menschen getötet worden sind und Hunderttausende vertrieben wurden. Hallo, ich bin Martin Seiler.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. An einem Tag, an dem die US-Präsidentschaftswahl natürlich nicht nur die Vereinigten Staaten elektrisiert, sondern auf der ganzen Welt verfolgt wird. Und das gilt besonders für diese beiden Kriegsgebiete. Sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine spielen die USA ja eine wichtige Rolle. Dementsprechend knüpfen sich Sorgen und Hoffnungen an den Ausgang der Wahl. In der Ukraine dürfte man besonders gespannt hinsehen, oder?
Allerdings, Washington ist ja der wichtigste Unterstützer bei der Verteidigung gegen die russischen Truppen. Und die Frage, Harris oder Trump, die könnte weitreichende Folgen haben für den weiteren Verlauf des Konflikts mit Russland. Unsere Kiew-Korrespondentin Andrea Beer berichtet.
Bis Ende Oktober dieses Jahres flossen laut US-Außenministerium mehr als 64 Milliarden US-Dollar an die Ukraine. Unter anderem für Luftverteidigung, Artilleriemunition, Raketen, Kampfhubschrauber, Küsten- und Patrouillenboote sowie für die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Von dem im April 2024 bewilligten 60 Milliarden Hilfspaket sind nach Angaben von Präsident Volodymyr Zelensky bisher nur 10% angekommen. Die Ukraine habe ihre Militäraktivitäten im Vertrauen auf die versprochene Hilfe geplant, so Zelensky. Ohne die Hilfen der Partnerländer sei man nicht in der Lage, die Verteidigungslinien aufrechtzuerhalten. Was die Kandidaten angeht, hat sich die politische Führung in Kiew mit Bewertungen zurückgehalten. Der Republikaner Trump sagte, er könne den Krieg beenden. Viele befürchten, dass er die umfangreiche Militärhilfe einstellen könnte und der Ukraine einen Waffenstillstand zu russischen Bedingungen aufzwingen wolle. Die Demokratin Kamala Harris will die Ukraine weiter unterstützen. Sie blieb im Wahlkampf jedoch vage, was das genau bedeuten würde.
Das ist die ukrainische Seite. Wie sieht's denn beim Kriegsgegner Russland aus?
Ganz klar, auch dort steht eine US-Präsidentschaftswahl natürlich immer im Fokus, diesmal aber eben besonders mit Blick auf Konsequenzen für die, wie sie dort genannt wird, Militäroperation in der Ukraine. Der Kreml schaut genau hin. Für die Bevölkerung ist es dagegen kein so zentrales Thema, wie unser Korrespondent Björn Blaschke weiß.
Klar, die meisten Menschen in Russland wissen um die Präsidentschaftswahl in den USA. Das hat auch gerade erst das Levada-Institut herausgefunden. Das ist wohl das wichtigste Meinungsforschungsinstitut in Russland. Aber fast die Hälfte der Befragten glaubt auch, dass sich die russisch-amerikanischen Beziehungen gar nicht ändern werden. Egal, wer zur Präsidentin oder zum Präsidenten gewählt wird, also Harris oder Trump. Aber es gibt eine Einschränkung. Etwa ein Drittel der Befragten glaubt, dass sich die Beziehungen zwischen den Ländern verbessern werden, wenn Donald Trump gewinnen sollte. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass es von ungefähr genauso vielen Leuten heißt, dass sich die russisch-amerikanischen Beziehungen verschlechtern werden, wenn Kamala Harris gewinnt. So viel zu Umfragen im Land. Jetzt aber noch mal ein kurzer Blick auf Präsident Putin. Der hat immer wieder betont, dass es die Wahl des amerikanischen Volkes sei und man werde selbstverständlich akzeptieren, wer zur Präsidentin oder zum Präsidenten gewählt würde, prinzipiell. Aber Putin gilt auch als ein Befürworter von Trump. Nur, dass er das ungefähr vor einem Monat plötzlich eingeschränkt hat. Da hat er sich für Kamala Harris ausgesprochen, in der Hoffnung, dass sie im Gegensatz zu Trump in Zukunft weniger oder gar keine Sanktionen gegen Russland verhängen würde oder bestehende Sanktionen aufheben würde. Die Frage ist, wie ernst Putin das gemeint hat, denn er schob noch einen Kommentar hinterher. Er sagte, sie lacht immer so ausdrucksvoll und so ansteckend. Das zeige doch, dass bei ihr alles in Ordnung ist. kann selbstverständlich auch ironisch gemeint gewesen sein.
Die Frage nach dem nächsten US-Präsidenten ist, wir haben es ja schon gesagt, auch für den Krieg im Nahen Osten von großer Bedeutung. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Israel sehr genau hinschaut.
Ja, wobei es hier nicht darum geht, ob es weiter Unterstützung aus den USA gibt, aber die Frage, ob man es künftig mit Kamala Harris oder Donald Trump zu tun hat, die ist durchaus von Bedeutung und da sähe man den einen offenbar etwas lieber als die andere, wie unsere Korrespondentin Bettina Meyer berichtet.
Israels Premier Netanyahu hat in den vergangenen Monaten keinen Hehl daraus gemacht, dass er sich mit Trump mehrmals angeregt unterhalten hat. Und dass sein Verhältnis zu Joe Biden angespannt ist. Konkret geäußert zu den Präsidentschaftskandidaten Harris und Trump aber hat sich Netanyahu nicht. Klar ist, Israel braucht die Unterstützung aus den USA im Krieg. Von daher erwartet die israelische Regierung vom Wahlsieger, dass sie oder er weiter Waffen liefert. Nur die Auflagen, die damit verbunden sind, dürften sich je nach Gewinner unterscheiden, so die Erwartung in Israel. Bei einem Treffen zwischen Netanyahu und Harris im Juli ließ sie durchblicken, dass sie zwar hinter der Selbstverteidigung Israels stehe und damit auch zu Waffenlieferungen. Sie brachte aber auch ihr Mitgefühl für die Menschen in Gaza zum Ausdruck und dass sie dort nicht weiter wegsehen werde. Netanyahu sprach bei dem Treffen die Meinungsverschiedenheiten unter Freunden an. Zumindest in ihrer Art, Politik zu machen, sind sich Netanyahu und Trump so gesehen näher. Dass er in seiner Amtszeit die US-Botschaft nach Jerusalem verlegte und die Golanhöhen als Teil Israels anerkannte, rechnen ihm Netanyahu, aber auch viele Israelis hoch an. Seit damals wird Trump als Freund Israels gesehen, den man kennt, anders als Präsidentschaftskandidatin Harris, die als Vizepräsidentin im Hintergrund blieb. Vielleicht war es deshalb doch noch ein letzter Wahlschachzug Bidens, dass er am Wochenende weitere Kriegsschiffe und Langstreckenbomber als Schutz vor dem Iran im Nahen Osten in Stellung bringen ließ. Trump hatte zuvor kritisiert, dass Israel unter Biden darauf warten müsse, dass den Menschen Bomben aus dem Iran auf die Köpfe fallen.
Soweit also unser kleines Wahlspecial hier im Podcast. Aber es ist ja noch mehr passiert. Lass uns mal auf die Angriffe im Gazastreifen von gestern Abend und heute schauen.
Ja, nach palästinensischen Angaben sind bei 9 israelischen Attacken seit gestern Abend mindestens 30 Menschen getötet worden. Vor allem Frauen und Kinder, heißt es. Demnach sind Wohnhäuser, aber auch Flüchtlingszelte bombardiert worden. Das israelische Militär hat sich bisher nicht zu den Angriffen geäußert, beteuert aber, dass nur auf militante Kämpfer gezielt wird. Die Streitkräfte beschuldigen Kämpfer der militant-islamistischen Hamas, sich unter der Zivilbevölkerung zu verstecken.
Und es hat ja auch wieder Angriffe auf Israel selbst gegeben, aus dem Libanon heraus. Was wissen wir darüber?
Die libanesische Hisbollah-Miliz hat wieder mehrere Flugkörper auf den Norden Israels abgefeuert. Das israelische Militär spricht von mehr als 90 Raketen. Einige sind wohl von der Luftabwehr abgefangen worden, andere in unbewohnten Gebieten eingeschlagen.
Und wie sieht die Situation im Libanon zurzeit aus, also auch die der Bevölkerung?
Dort sind laut dem Gesundheitsministerium in Beirut schon mehr als 3000 Menschen getötet worden. Hunderttausende wurden vertrieben und leben unter katastrophalen Bedingungen. Der libanesische Staat ist mit der Unterbringung und der Verpflegung komplett überfordert und wird dauerhaft auf internationale Hilfe angewiesen sein. Deutschland hatte ja kürzlich weitere Hilfsgelder in Millionenhöhe zugesagt. Entwicklungsministerin Schulze hat sich gestern bei einem Kurzbesuch im Libanon ein Bild davon gemacht, wie die Gelder eingesetzt werden. Moritz Behrendt berichtet.
Nermin El-Khouria vermisst das Meer. Sie vermisst ihre Arbeit. El-Khouria ist eine der wenigen Fischerinnen aus der Stadt Tyros. Genauer gesagt, sie war es, denn seit gut einem Monat gehört sie zu den Hunderttausenden Vertriebenen innerhalb des Libanon. Ende September ist sie vor den israelischen Bombenangriffen aus ihrer Heimatstadt geflohen. Überall sind Bomben eingeschlagen. Es war der Horror. Die Kinder haben die ganze Zeit geweint. Jetzt lebt sie mit ihrem Mann, ihren 3 Kindern und einem Neffen in einer Schule in den Bergen nordöstlich von Beirut. Sie hat nichts zu tun, das Meer kann sie nur aus der Ferne sehen. Die El-Khourias teilen sich ein Klassenzimmer mit einer anderen großen Familie. Und dann gibt es hier nur 3 Toiletten für 70 Leute. In der Schule dient die eine Hälfte der Räume als Flüchtlingsunterkunft, in der anderen soll ab jetzt wieder Unterricht stattfinden. Für El-Khourias jüngeren Sohn würde das vom Alter genau passen. Aber er hat bislang auf Englisch gelernt. In der Schule hier läuft alles auf Französisch.
Man sieht, wie schwierig das ist, wenn diese Schule gleichzeitig eine Notunterkunft ist.
Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hat sich im Libanon ein Bild davon gemacht, wie es den Vertriebenen im Land geht.
Die Verzweiflung der Menschen, die hier leben müssen, die ist überall spürbar. Es sind über 800.000 Menschen hier im Libanon auf der Flucht und die müssen irgendwo unterkommen. Und hier haben sie jetzt wenigstens ein Dach über dem Kopf.
Deutschland hat dem Libanon kürzlich bei einer internationalen Hilfskonferenz in Paris insgesamt 96 Millionen Euro an kurzfristiger Unterstützung zugesagt. 36 Millionen stellt das Auswärtige Amt, 60 Millionen kommen aus dem Etat des Entwicklungsministeriums. Damit diese Gelder schnell helfen, sollen sie dort ausgegeben werden, wo es schon funktionierende Strukturen gibt. Etwa in der Gemeindeküche Matbach el-Kul in Beirut. Hier schälen Dutzende Männer und Frauen Kartoffeln, Zwiebeln und bereiten das Essen für Vertriebene vor. Ins Leben gerufen wurde die Gemeindeküche bereits vor 4 Jahren, nach der verheerenden Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt. Chefkoch Said Afesh. Früher habe ich in Hotels und Restaurants gearbeitet. Das ist jetzt eine neue Herausforderung für mich, täglich für 4.500 Menschen zu kochen. Es sei aber eine befriedigende Erfahrung, etwas für die bedürftigen Menschen im Land zu tun. Christine Kotzi, die Gründerin der Organisation, formuliert es noch grundsätzlicher. Unser Motto ist Make Food, Not War. Bei uns kommen Menschen aus 16 verschiedenen Gemeinschaften zusammen, ohne dass es zu Auseinandersetzungen kommt. Kochen und Essen bringt Menschen zusammen. Möglich, das sagt Christine Kotzi auch, ist ihr Projekt nur dank internationaler Hilfe. Solange im Libanon Hunderttausende auf der Flucht sind, untergebracht und verpflegt werden müssen, bleibt das Land auf Unterstützung angewiesen. Das ist auch Entwicklungsministerin Schulze klar.
Das wird hier alles nicht schnell wieder auf die Beine kommen. Und deswegen ist es so wichtig, langfristig Strukturen aufzubauen. Und das ist ja das Ziel von Entwicklungszusammenarbeit. Hilfe dazu, dass sich die Menschen hier wieder selber helfen können.
Auch Fischerin Nermin El-Khouria hofft, dass sie eines Tages wieder auf See fahren kann, um selbst für den Unterhalt ihrer Familie zu sorgen. Manchmal, sagt sie, fährt sie jetzt hier im Norden ans Meer und schaut anderen Fischern bei der Arbeit zu.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Diesen Podcast gibt es jeden Tag, morgens und nachmittags. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.